herzlich willkommen, liebe Law-Lovers. Wir sind die Lawbusters und das ist unser Podcast Spoiler Alert. Und wir sind bereits in der Staffel 4. Die Folge verrate ich nicht, die müsst ihr selber herausfinden. Das ist unser kleiner Trick am Anfang jeder Episode. Und heute ist bei mir im virtuellen Wohnzimmer unser geistiger Vater Michael Lanzinger, Rechtsanwalt der Herzen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Außerdem bei mir der Michael Drachentöter Grasecker. Und ihr dürft euch heute selber aussuchen, was sein tatsächlicher Nachname ist. Hallo Michael Drachentöter Grasecker.
Hallo.
Mein Name ist Maximilian und ich bin extra glücklich. Ich glaube, wir fangen jetzt jede Folge so an, dass ich extra glücklich bin. Aber heute ist es wirklich eine Vielfachpremiere. Wir haben heute einen Menschen bei uns, der nicht nur eine, sondern gleich zwei Premieren in sich vereint. Nämlich, wir haben mit unserem klitzekleinen Nähkästchen-Podcast geschafft, was nur die wenigsten Podcasts schaffen, nämlich die Landesgrenzen überschritten. Heute hier im Lawbuster Spoiler Alert haben wir unseren ersten internationalen Gast. Und wenn ich richtig gender, dann haben wir nicht nur unseren ersten internationalen Gast, sondern unsere erste internationale Gästin. Es ist nämlich die erste Frau in unserem Spoiler Alert Podcast in der vierten Staffel, den wir der Rechtskommunikation verschrieben haben. Ich begrüße heute die wunderbare, die einzigartige Frau Dr. Sonja Pflaum aus. Und jetzt möchte ich bitte, dass jeder zu Hause mit den Kopfhörern einen Trommelwirbel macht. Aus der Schweiz. Wir sind so froh, dass du heute da bist, dass du dich bereit erklärt hast, heute bei uns zu sein in unserem Podcast. Hallo, liebe Sonja.
Hallo Max, ich freue mich auch sehr, dass ich Premiere in verschiedener Hinsicht bin und freue mich auf das Gespräch mit euch. Danke.
Oh, und wir uns erst. Es ist so wunderschön. Ganz kurz, du bist Juristin im Fachbereich Strafrecht.
Genau.
Du lehrst in der Schweiz an der Universität Basel, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, also einerseits, ich habilitiere an der Universität Basel und habe dort auch einen Lehrauftrag. In einem Masterfach gebe ich Wirtschaftsstrafrecht. Meine Hauptanstellung habe ich aber an der ZHAW, das ist die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Da bin ich Leiterin der Fachstelle für Wirtschaftsstrafrecht und in diesem Zusammenhang lehre ich auch an dieser Hochschule. Genau.
Also wirklich viel beschäftigt. Dann ist es umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
Vielen Dank.
Wir haben schon ein bisschen begonnen mit der Vorstellerrunde sozusagen. Ich finde es heute besonders spannend. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Herr Rechtsanwalt Michael Lanzinger. Wir haben beide an der JKU, Johannes Kepler Uni, in Linz in Oberösterreich studiert. Und da ist es so, dass manchmal gibt es so rechtsvergleichende Aspekte mit dem Recht in Deutschland. Aber von der Schweiz kommt aus meiner Sicht jetzt, ja, das ist vielleicht eine sehr sehr individuelle Sicht, aber relativ selten was Rechtsvergleichendes. Es wird schon gesagt, ja, es ist ähnlich, aber wirklich viel Ahnung habe ich zum Beispiel über das Schweizer Recht nicht bekommen. Beim Studium und danach auch nicht. Deswegen ist es für mich jetzt sehr spannend und ich hoffe, dass für viele Law-Lovers da draußen es auch spannend ist, einmal mit einer Schweizer Juristin zu reden, mit einer Expertin, Lehrbeauftragten, Wirtschaftsstrafrecht, Strafrecht aus der Schweiz zu plaudern. Und ich glaube, da werde ich auch manchmal einhaken, wie das denn so läuft. Vielleicht nichts ganz Konkretes jetzt über das Wirtschaftsstrafrecht, aber so allgemein Studienrichtungen, Inhalte, Prüfungen etc. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja, sicher. Gerne.
Ja, super. Vielleicht könnten wir jetzt gleich weitergehen. Michi, hast du in Schweizer Recht gelernt?
Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass in Liechtenstein manchmal, also man sowohl aufs österreichische wie aufs deutsche und das Schweizer Recht entsprechend rezipiert, glaube ich, nennen sie das. Und ich habe mich letztens einmal mit der Schweizer Konkursordnung, glaube ich, heißt das, beschäftigen müssen für ein Mandat. Aber das war es dann auch schon. Aber ja, das war's. Und ich hab mir in Zürich, wie ich war, beim Schultes Verlag, Strafrecht in a Nutshell kauft. Und so sind wir nämlich auch auf dich, liebe Sonja, gekommen. Eine Publikation von dir, an der ich nicht vorbeigehen konnte, aber da sprechen wir noch kurz drüber. Als Comic-Fan, das hat mich angesprochen. Und meine Frau hat sich, glaube ich, einmal mehr fremd geschämt dafür, dass sie mit so begeistere. Aber ich habe es noch nicht geschafft, dass ich das Strafrecht in a Nutshell, das bei mir da hinten am Schreibtisch liegt, man sieht jetzt nicht, weil es ist ein Podcast, tatsächlich noch nicht gelesen. Aber ja, es ist zumindest die gleiche Sprache. Also von daher ist es schon besser.
Aber vielleicht jetzt Deutsch.
Ja, genau, Deutsch.
Ja, gut. Ja, das ist ja auch nur bedingt die gleiche Sprache, oder? Also ich habe ja auch noch eine Anwaltskanzlei und also nebenbei und hatte dann da auch mal ein Mandat, das mit Deutschland Bezug hatte. Also mein Klient hatte da von Deutschland einen Strafbefehl zugestellt bekommen und ich habe dann gemerkt, also eigentlich habe ich doch Jura studiert, aber ich verstehe gar nicht genau, was da steht, ja. Also fand ich spannend, ja, war zwar auch Deutsch, ja, aber also für mich schon als Juristin schwer verständlich, weil es einfach nicht in der gewohnten Ausdrucksweise und Form für mich war, ja. Also.
Ja, das stimmt, das ist das, was mich immer so fertig macht. Muss ich ganz kurz noch sagen, was mich immer fertig macht, es ist so ähnlich, aber nicht gleich. Das ist, oder zum Beispiel, also ich kenne das im Strafgericht in Österreich, wie die sitzen, und in Deutschland bin ich draufgekommen, sitzen die genau umgekehrt. Also Verteidigung und Anklage, das glaube ich, kann man kein deutsches Gericht anschauen. Das würde mir zu viel stören. Da bin ich zu viel Schelden sozusagen. Irgendwie. Stört meine Kreise, ja.
Also da fängt es eigentlich schon an. In der Schweiz studiert man also Jura und nicht Jus. So wie in Deutschland. Da studiert man auch Jura. In Österreich gibt es nur ein Recht, deswegen studiert man Jus. Ich weiß nicht. Überall sonst studiert man Jura.
Ja, nee, also man studiert Jura und das macht man normalerweise an der Universität. Man kann das aber eben auch, wenn man jetzt sozusagen keine Matura hat, sondern eine Berufsmatura, also wenn man eine Lehre gemacht hat, absolviert hat und dann die Berufsmatura begleitet, macht, dann kann man sozusagen über eine Fachhochschule den Bachelor machen und dann den Master aber an der Uni. Das ist deshalb von Relevanz, weil man für die Anwaltsprüfung nur zugelassen wird, wenn man einen Master an einer Universität hat. Ja. Also deshalb gibt es sozusagen die zwei Wege, den klassischen über die Uni, da macht man den Bachelor schon an der Uni, und aber was auch möglich ist, dass man den Bachelor eben an einer Fachhochschule absolviert.
Alles klar. Das heißt aber, in der Schweiz ist es auch so, dass der Bologna-Prozess bereits um sich gegriffen hat und es gibt auch Bachelor-Master.
Genau. Also ich selbst überhaupt. Bin ja schon sehr alt. Ich habe noch das Lizenziat war mein Abschluss. Ja, also ich hatte da nach drei Semestern mal eine Zwischenprüfung und dann gar keine Prüfung mehr und erst am Schluss eben das Lizenziat war dann mein Abschluss an der Uni. Und jetzt ist das aber so Bachelor 3 Jahre und nachher eben 1,5 bis 2 Jahre dann der Masterabschluss.
Ah ja. In Österreich gibt's in gewissen Rechtsgebieten Bachelor-Master-System, aber man kann hier noch ein Magister werden und dann direkt weitergehen zum Doktor oder Doktorin.
Interessant.
Ja, super. Wir sind schon mitten im Werdegang, mitten in deinem beruflichen Werdegang. Vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr über das erzählen, was du bis jetzt so gemacht hast und womit du dich jetzt gerade beschäftigst.
Also ich habe Jura studiert an der Uni Zürich und habe ein Austauschsemester gemacht an der Uni Genf. Dann habe ich das Doktorat auch an der Universität Zürich abgelegt, war da gleichzeitig Assistentin an einem Lehrstuhl, wissenschaftliche Assistentin, und habe dann ein Praktikum gemacht in einer Anwaltskanzlei und anschließend die Anwaltsprüfung. Dann habe ich bald mal begonnen, mir ein Habilitationsthema zu suchen. Das ist ein ongoing project noch immer. Das ist an der Uni Basel anhängig, meine ich, Entschuldigung. Dort habe ich deshalb auch den Lehrauftrag. Und dann habe ich parallel immer dazu ein bisschen als Anwältin nebenbei gearbeitet. Ich mache ausschließlich Strafrecht und manchmal ein bisschen Migrationsrecht, weil sich ja das zwingend überschneidet. Und seit 2 Jahren habe ich die Professur an der ZHAW, an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, und leite da sozusagen die Fachstelle für Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht.
Das heißt, du hast da gemütliche 80-Stunden-Wochen, kann man das so sagen? Also Professuren, Anwalt, das ist, hört sich sehr chillig an, weil ich das so sagen darf.
Ja, genau, so ungefähr, also 80 Stunden, ja.
Mir reicht der Strafanwalt schon alleine. Ich mache ja auch ausschließlich Strafrecht, aber viel Führerscheinrecht, weil bei mir ist das, überschneidet sich das, weil ich sehr viel Suchtmittelrecht mache. Also ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt. In Deutschland ist es Betäubungsmittel.
Betäubungsmittelstrafrecht heißt das auch bei uns. Das ist halt immer mit diesem Administrativverfahren beim Straßenverkehrsamt dann verknüpft. Ja, das stimmt. Also da bin ich teilweise auch tätig, aber ich gebe das dann gerne ab. Also das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Ja, also nicht
die Betäubungsmittel.
Ah, okay. Ja. Also es ist ja dann fast schlimmer manchmal wie die Verurteilung, ist ja der Führerausweisentzug, oder?
Ist bei uns tatsächlich auch so, ja. Man sieht schon, wir machen dort schon recht gute Rechtsvergleichung.
Ja. Und, es heißt wie Führerausweis.
Ausweis, ja.
Der Führerschein in Österreich, dass man mit dem Auto fahren darf. Die Erlaubnis, mit dem Auto fahren zu dürfen.
Genau, ja, von dem reden wir, ja.
Führerausweis, ist ja schön.
Ich hätte da grundlegende Frage, und zwar: Inwieweit ist die Ausbildungsdauer zur Juristin oder zum Juristen in der Schweiz versus Österreich? Sind das ähnliche Studiendauern?
Ich kann ja mal sagen, wie es in der Schweiz ist. Also ja, in der Schweiz ist eben 3 Jahre der Bachelor, also die Mindeststudiendauer. Viele haben da aber länger, vor allem wenn sie nebenbei noch ein bisschen arbeiten oder, also sie haben ja auch mehrere Prüfungen pro Semester, wenn man da mal was nicht besteht, dann verzögert sich das Ganze ein bisschen. Ich glaube, so die Durchschnittsstudiendauer, also ohne dass ich jetzt da irgendwelche Zahlen erhoben habe, aber so aus dem Bauchrauch, also würde ich sagen, ist so 4, 4,5 Jahre für den Bachelor. Also in 3 Jahren, das schaffen wenige, ja. Und dann hat man dann eben den Master im Anschluss, und den machen die meisten, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt eigentlich wenige, die dann nach dem Bachelor aufhören. Und das wäre dann nochmal so 1,5 bis 2 Jahre. Aber also der Bachelor, würde ich jetzt sagen, ist viel anstrengender, ja. Also das hat sozusagen die grundlegenden Fächer, da ist alles reingepackt, und im Master kann man sich dann schon ein bisschen spezialisieren, da schreibt man dann auch die Masterarbeit. Also das ist dann, was mir die Studenten immer sagen, dann viel lockerer, ja, den Master dann noch abzuschließen als den Bachelor. Und im Bachelor ist natürlich, das ist, glaube ich, bei allen, das ist wahrscheinlich bei euch auch so, also das erste Jahr, das Assessmentsjahr, da fallen einfach viele raus. Also so circa 40%. Das ist ja bei fast allen Studiengängen so, denke ich. Oder das erste Jahr ist das Jahr, wo man so ein bisschen siebt.
Bei uns ist das die Studieneingangs- und Orientierungsphase mittlerweile, die heißt so. Und da gibt es eine gewisse Prüfungsreihenfolge und auch Fächer, die man abschließen muss in einer gewissen Zeit. Und da wird sozusagen über die Prüfungen, über die Klausuren ausgesiebt. Wenn man das nicht schafft, kann man nicht weiter studieren.
Und das ist auch so im ersten Jahr wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Eigentlich sogar im ersten Semester hauptsächlich, großteils. Ja. Ich habe jetzt eine leicht polemische Zwischenfrage. Ich habe vor kurzem ein Reel auf Instagram weitergeschickt bekommen. Da hat ein Jurist, und auf die Frage habe ich mich jetzt nicht am meisten, aber schon sehr gefreut, da hat einer behauptet, dass er in der Schweiz studiert hat in einem Jahr.
Das habe ich auch gesehen. Auf Instagram
war
das
irgendwie. Ja.
Hat sich gleichzeitig für alle Prüfungen angemeldet. Ne?
Ja, genau. Genau der.
Ja.
Das heißt, wir reden vom selben. Das ist super.
Ja,
genau. Bitte.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Also weil man ja sich erst für die Prüfungen im Hauptstudium anmelden kann, wenn man das Assessment bestanden hat. Also ich glaube, das stimmt nicht. Ja.
Okay. Ist ja mal klassischer Instagram Firlefanz.
Denke okay, ich, danke. Ja. Also ich kenne jetzt nicht jede Studieordnung jeder Universität hier in der Schweiz, aber ich würde aber jetzt mal behaupten, dass das nicht geht.
Für mich war es auch so, die Einschätzung ungefähr, weil es ja auch Gruppenarbeiten gibt, Hausarbeiten gibt, die alleine schon zum Teil ein Jahr beanspruchen von der Aufgabenstellung, die man bekommt, übers Schreiben bis hin zur Korrektur, die teilweise wirklich lange dauert. Shoutout zu den Kolleginnen an der JKU. Aber manchmal gibt es eben Engpässe in der Korrektur und schon alleine deswegen, das sind ja auch dann Kaskaden in der Prüfung. Wenn du das nicht hast, kannst du nicht dahin gehen und so weiter. Okay, super. Danke, ich kann heute gut und ruhig schlafen.
Aber was ich jetzt noch nicht weiß, wie lange ist denn die Studiendauer in Österreich? Das wisst ihr alle, aber ich nicht.
Ja, das können wir gerne sagen. Michael, möchtest du das?
Ich habe natürlich nicht in der Mindeststudienzeit studiert. Ich glaube, ich habe insgesamt fürs Magisterstudium, also ist Mindeststudienzeit 4 Jahre und dann, ich glaube, noch ein Jahr oder so für das Doktoratsstudium, also kommt man so auf 5 Jahre. Ich habe fürs Magisterstudium, ich habe dann zwischenzeitlich mal Wirtschaftsrecht zusätzlich studiert, dann daneben gearbeitet, ich habe 12 Semester gebraucht. Allerdings, was dann relativ schnell gegangen ist, also nachdem ich dann einmal fertig war, dann Zwischenjob auf der Uni gemacht habe, gemeinsam mit Maximilian, wo wir beide Universitätsassistenten waren und für die besagten Prüfungs- und Korrekturengpässe dann verantwortlich waren offenbar.
Engpässe gibt es, seitdem wir nicht mehr dort sind.
Ganz genau, ja. Nein, sie gibt es nicht mehr, egal. Das Einzige, was bei mir wirklich schnell gegangen ist, ist das Rechtsanwalt werden. Also bei uns ist normalerweise 5 Jahre Ausbildungszeit, Rechtsanwalt, und bei mir war es so, weil ich so viel angerechnet bekommen habe von der Uni, waren es 3 Jahre. Also ich bin wirklich aufs Jahr, also exakt 3 Jahre, nachdem ich eingestiegen bin als Auszubildender, habe mich selbstständig gemacht. Und Rechtsanwaltsprüfung ist bei uns ja ein sehr großes Thema. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber...
Ja, bei uns ist das auch ein großes Thema und es ist vor allem kantonal auch ein bisschen unterschiedlich geregelt. Also das wird ja kantonal dann abgenommen, diese Anwaltsprüfung, und die Systeme sind dann ein bisschen anders. Zum Beispiel in Zürich muss man ein Nettojahr, also das heißt 13 Monate, wenn man die Ferien abzieht, angestellt sein, und das kann man beim Gericht absolvieren, in der Anwaltskanzlei oder auch bei der Staatsanwaltschaft, und man kann das auch mischen, also 6 Monate dort, 3 Monate dort, 3 Monate dort. In anderen Kantonen ist das ein bisschen anders geregelt, da muss man auch teilweise 1,5 Jahre Praktikum absolvieren, und dann ist auch die Prüfungsphase. Also man braucht in der Regel eigentlich nur ein Jahr Praktikum, und dann beginnt aber das Lernen auf die Prüfung. Schriftlich, mündlich, ist dann auch ein bisschen anders geregelt. Aber bis man dann sozusagen die Prüfung hat, wenn man alles im ersten Durchlauf besteht, würde ich sagen, vom Beginn des Praktikums, bis man dann als Anwalt tätig sein darf, mindestens 2,5 Jahre. Ja. Na, also vorher, denke ich, schafft man es nicht. Ja.
Na, bei uns sind es mindestens 3 Jahre. Also auch mit allem, was ich angerechnet bekommen kann, mindestens 3 Jahre. Weil wir haben dann so verschiedene Stufen. Es ist zwar in Österreich, also die Bundesländer sind dann nicht so unabhängig wie die Kantone, sondern das ist einheitlich geregelt, aber es wird dann an den verschiedenen Oberlandesgerichten die Prüfung abgenommen. Ja. Ich sage das deswegen dazu, weil zum Zeitpunkt dieser Sendungsaufzeichnung, diesen Shoutout möchte ich heute machen, unsere Konzipientin, also unsere Auszubildende, hat nämlich heute die mündliche Rechtsanwaltsprüfung geschafft. Sie ist jetzt fertig. Sie ist jetzt geprüfte Rechtsanwältin mit heute. Sie ist zuerst gerade nur in die Kanzlei gekommen und hat uns das verkündet.
Herzlichen Glückwunsch. Toll. Das freut mich.
Ja, habe ich auch gesagt, weil das ist, man weiß einfach, ja.
Das ist ja großartig. Herzliche Gratulation.
Ja, aber wir weichen ab. Ziemlich.
Ich würde nämlich jetzt gern den Weg wieder zurückfinden über die rechtsvergleichende, also Ausbildungsvergleichung, besser gesagt, hin zu unserer letzten Reminiszenz an die ersten 3 Staffeln des Lawbusters Spoiler Alert Podcast und warum er auch Spoiler Alert heißt. Wir haben ja eigentlich über Filme und über Serien gesprochen, sehr viel, und haben die mit dem österreichischen Recht zerpflückt. Deswegen auch eine kurze Frage an dich. Es gibt so Filme, die einem hängen bleiben, die man so nicht mehr vergisst oder die ganz lange irgendwie wie ein Traum so mit einem herumziehen, herumwandern. Gibt es einen solchen Film oder auch Serie für dich? Und wenn ja, welcher ist das, wenn du das mit uns teilen möchtest?
Ja, das habe ich mir im Vornherein schon durch den Kopf gehen lassen. Es ist noch schwer, jetzt einen auszuwählen. Als erstes kam mir in den Sinn Schweigender Lämmer. Das fand ich Anfang der 90er Jahre sehr beeindruckend, diesen psychopathischen, kannibalistischen Serienmörder. Das fand ich sehr spannend dazu mal, ja. Fifth Element fand ich auch cool, oder Matrix. Matrix, also die Idee, dass wir da sozusagen gar nicht wirklich existieren, also respektive nur in diesem Reagenzglas, das fand ich auch sehr spannend. Aber ich glaube, ich muss jetzt mich für einen entscheiden, oder?
Nein, ist gar nicht notwendig. Die drei Richtigen sind gesagt worden, du bist eine Runde weiter.
Okay. Ah. Das fünfte Element hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich habe mir den wahnsinnig gerne angeschaut. Ich habe den wahnsinnig cool gefunden. Ich finde ihn nach wie vor cool. Er hat ein paar von den besten Szenen, die es gibt, und er hat mich so tief beeindruckt. Genauso wie Matrix und Schweigender Lämmer auch. Aber so von der Reihung her würde ich jetzt erst. Und Matrix, das war jugendbestimmend irgendwie bei mir. Ich habe dann nur mehr Sonnenbrillen tragen, auch wenn es dunkel war. Zur Sicherheit.
Ja, genau. Aber vor allem das fünfte Element ist ein Film, der nur immer so einen gewissen Platz in meinem Herzen und meinem filmischen Gehirn hat. Die Ästhetik, die Optik vom Film, großartig. Vielen Dank dafür. Das ist super. Das werde ich mir halt gleich nochmal anschauen. Das ist schon ewig her. Vor allem die Diva, die Operndiva und eigentlich alles. Ah, super. Großartig. Danke dafür. Ich hoffe, viele Lawlovers da draußen sind jetzt auch inspiriert und schauen sich Luc Besson-Filme wieder an. Cool.
Jetzt müssen wir noch ganz kurz eine rechtliche Spontaneinschätzung machen, und zwar ja. Wie der Corbin Dallas, nämlich wie die Lilou durch sein Dach kracht und er von der Polizei davon fährt. Das fällt mir jetzt gar ein. Und dann die Polizisten, die gerade beim McDonald's stehen, auch noch mit Cola beschüttet.
Was ist die Frage?
Das weiß ich noch nicht. Ist mir nur gerade eingefallen, weil das eine meiner Lieblingsszenen ist. Aber vielleicht darf man von der Polizei davon fahren.
Ja, das ist spannend. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich darf man das, ja. Also man darf auch aus dem Gefängnis ausbrechen, wenn man da nichts kaputt macht oder so. Also man darf sich selbst begünstigen. Aber das ist bundesgerichtliche Rechtsprechung, wenn dann die Polizei ruft, Stopp, Polizei, und man hört das und rennt dann trotzdem weiter, dann, was natürlich in der Lehre kritisiert wird, aber das Bundesgericht sagt dann begeht man die Hinderung einer Amtshandlung, und dem macht man sich dann strafbar. Also was sagt man dann den Klienten? Sie haben nichts gehört, ja.
Natürlich.
Sie haben nicht gehört, Stopp, Polizei, oder? Und also da gibt es auch einen schönen Fall. Es waren mal drei Jugendliche, eine hatte ich und meine hatte ganz schlechte Ohren und die hat das leider nicht gehört. Wenn sie es gehört hätte, wäre sie ja stehen geblieben, oder? Und dann hat es einen gehabt, der hat einfach nichts gesagt, der hat von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Und der andere, der hatte eine Mutter und die hat ihm eingetrichtert, man muss ehrlich sein und das zahlt sich im Leben aus. Und der hat dann ausgesagt, ich habe das gehört, Stopp Polizei, und dann bin ich noch drei Schritte gelaufen und dann bin ich stehen geblieben. Der hat dann eine Verurteilung bekommen.
Ja, lustig. Wenn drei Schritte.
Ja.
Ehrlich. Also er war den anderen dann auch von der Verurteilung drei Schritte voraus.
Drei Schritte voraus.
Ich kann das jetzt recht vergleichend sagen, ist nämlich bei uns eigentlich genauso. Der Ausbruch aus dem Gefängnis ist nicht strafbar, wenn man nichts kaputt macht dabei oder kein Beamten beschädigt oder so. Sonst ist Beamtenbeschädigung wahrscheinlich. Nein. Beschädigung. Und wirklich, wenn man flüchtet, ist an sich auch eher unproblematisch. Natürlich könnte es bei uns, wäre das wahrscheinlich so, wenn die Polizei sagt Stopp oder zum Beispiel eine Barriere aufbaut mit den Autos und man fährt dann durch, dann könnte ich mir auch in Richtung Widerstand gegen die Staatsgewalt, heißt es bei uns. Also wer quasi einen Polizisten durch Gewalt oder Drohung und so weiter an einer Amtshandlung hindert, so in diese Richtung. Ansonsten jetzt die reine Behinderung der Amtshandlung, glaube ich, die ist eher unproblematisch, habe ich aber selten. Also meine Leute, dann immer wann gescheit Widerstand gegen die Staatsgewalt machen. Also so sich wehren und so. Und da gibt es bei uns zum Beispiel sehr interessante Rechtsprechung, nämlich wenn man also quasi gefesselt wird, wie es bei uns heißt, mit die Achter, also mit den Handschellen, das ist schön oberösterreichisch, was man jetzt für, also ob man sich quasi den Körper anspannen und dadurch versteifen darf und ob das dann schon eine aktive Widerstandshandlung und so ein Widerstand gegen die Staatsgewalt ist. Aber damit, glaube ich, genug vom Strafrechtssymposium.
Ich möchte jetzt mehr die bitten, Michael. Das ist ja jetzt die nächste Frage, ist die Frage, wie du auf unsere Gästin, auf die Sonja gekommen bist. Deswegen bitte, mögest du sie formulieren?
Und zwar, ich habe, wie ich das vorher erzählt habe, beim Schultes was entdeckt, wo ich zuerst geglaubt habe, es ist ein Comic und an einem Comic kann ich nicht vorbeigehen. Und ich habe dann gesehen, es ist nicht nur ein Comic, sondern es ist Fälle und Lösungen im Strafrecht, wo die Fälle als Comic aufbereitet sind. Und dann habe ich gewusst, ich muss mir das kaufen. Egal wie viel Franken es kostet. Und es hat ein paar Franken gekostet, aber das ist in Ordnung, wenn Zürich ist, wo ist teurer, habe ich gelernt. aber ich habe dann auch beschlossen, ich muss mit dir Kontakt aufnehmen, weil ich die Idee so genial finde und habe das auch in Max und in Drachentöter gesagt. Und uns würde einfach interessieren, wie bist du auf das gekommen, dass man dieses Comic zumindest zum Teil, also die Fälle, machen kann?
Ja, also das war ein langer Prozess. Also begonnen hat es damit, dass ich Übungen im Strafrecht in Basel übernommen hatte. Vorher hatte ich schon verschiedene Lehrveranstaltungen in Zürich und das Praktische in Zürich war, da gab es ein Skript mit Fälle und Lösungen. Das hat man dann einfach sozusagen das Semester lang durchgemacht mit den Studenten. In Basel lief das dann ein bisschen anders. Da sagten sie, ja, also dann machst du Fälle, welche du willst und besprich sie mit den Studenten. Dann dachte ich, aha, okay, also muss ich selber mal Sachverhalte kreieren und dann wurde ich dann auch kreativ, ja, und habe dann gedacht, ja, da könnte man ja, wenn man ja sich schon die Mühe gemacht hat, so ein Sachverhalt zu entwerfen, dann auch Studenten motivieren, eine Lösung einzureichen. Diejenigen Lösungen, die dann sehr gut waren, also das waren dann ein paar, die habe ich dann, hatte ich dann in einem nächsten Schritt die Idee, da könnte man ja ein Büchlein draus machen, bei dem dann sozusagen Studenten und Dozentin zusammen das publizieren. Ja, und das dachte ich, das habe ich dann in ein paar Monaten gemacht und dann ist das abgeschlossen, aber das war schon 2015 oder 16. Jetzt ist ja 2024. Ne? Es ging dann ein paar Jahre, also ich habe dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist, auch wenn sie eine gute Lösung abgegeben haben, dass die dann so weit ist, dass sie dann auch publiziert werden kann. Wir wollten das als Hausarbeit rausbringen, also sozusagen mit dem Fußnotenapparat, dass die Studenten, die das dann lesen, auch ein bisschen Nachweise haben, wo sie dann tiefer graben können in diese Problematiken, das ist dann ein bisschen aufwendiger. Und dann hatte ich eben zusammen mit meinem Freund, der ursprünglich, also der erst Künstler war und dann Jurist geworden ist und dann, also immer noch Künstler natürlich war, dann hatte ich die Idee, ob er das nicht sozusagen grafisch darstellen könnte. Er war begeistert, aber es harzte so dann ein bisschen, sagte, das sei viel Arbeit und so Auftragsmalerei, das mag er nicht. Also ich musste ihn dann immer wieder ein bisschen motivieren, bitte, bitte. Und dann nach Jahren hatten wir das dann fertig. Also so, das war wirklich viel Arbeit, also von allen Seiten, bis dann dieses Büchlein zusammen war. Sieht zwar nicht nach viel aus, aber bis dann eben alles stimmte, auch mit dem Cover dann am Schluss, war das ja so ein bisschen Herzensprojekt, das lange ging. Ja. Und dann 2024 war es dann endlich fertig.
Also ich möchte jetzt höflich, Frau Kollegin, höflich widersprechen, Was heißt, es schaut nicht nach viel aus. Es ist eines der genialsten Lösungsbücher, die ich jemals gesehen habe, weil es mir auf so vielen Ebenen anspricht. Es ist, diese Zeichnungen sind wie die Golden Age Comics. Das Cover ist wie ein Golden Age Comic. Das ist genial. Ich sage das jetzt. Und die Fell, die Aufbereitung, also die didaktische, die habe ich mir natürlich auch angesehen, ja. So weit ich es verstanden habe, aber das ist super gemacht. Also das ist genial, ja. Und es macht einfach, es macht was. Es ist einfach diese Geschichte, man sieht das einmal grafisch und in dieser Actionform, also es ist wirklich toll. Also, wie gesagt, muss ich leider höflich widersprechen, wenn du sagst, es sieht nicht nach viel aus. Ich finde es toll. Wirklich echt toll.
Und das Einzige, Platz, was jetzt nur fehlt, ist der Titel. Damit die Leute, die das jetzt hören, das auch kaufen können.
Strafrechtsfälle mit Neon Kim. Ja, genau. Und was den Preis übrigens betrifft, Michael, du hast ja gesagt, kostet ein bisschen was, aber hast du dir gegönnt? Also da habe ich lange mit dem Vertrag verhandelt, weil bei uns eben so Übungsbüchlein immer sehr teuer sind. Und ich habe dann wirklich gesagt, also wenn es nicht 29 ist, dann bringe ich es lieber im Eigenverlag raus. Und so hatten wir uns dann schlussendlich geeinigt auf so einen sehr tiefen Preis, ja, für den Verlag sozusagen auch ein bisschen ein Experiment, ob es, wenn es denn so günstig ist, dann auch viel mehr Studenten kaufen, was ich hoffe. Ja.
Genau, 29 Schweizer Franken zu erhalten beim Schultes bei der Kirche dort, wo ich nicht weiß, wie sie heißt, in Zürich.
Großmünster.
Genau, da.
Strafrechtsfälle mit Neo und Kim.
Kommt dann der Neo von der Matrix?
Ja, genau. Ja, das fand ich so einen coolen Namen, dachte ich. Ja, der Neo heißt mal, also Neo, und dann dachte ich, was ist so ein bisschen catchy, und dann war dann auf einmal da Neo und Kim.
Übrigens, da muss ich jetzt nur ganz kurz was loswerden zu Matrix, das habe ich vor kurzem erst gesehen und das finde ich genial, und zwar, da gibt es die Szene, wo der Neo beim Orakel ist, und das Orakel sagt ihm am Anfang, nimm einen Keks. Das heißt, dass der Neo ein Cookie akzeptieren hat müssen, bevor ihm das Orakel Informationen gegeben hat. Und das ist genial, von der Idee her. Habe ich bisher noch nicht so gesehen, aber ich finde es super. Das ist der Programmierer-Joke.
Es ist wie im Internet. Neo und Kim. Also vielleicht können wir dann auch den Link reinwerfen in die Shownotes, sodass man es ganz schnell finden kann und nicht zur Kirche in Zürich fahren muss, sondern es vielleicht übers Internet bestellen kann.
Genau, kann man auch bestellen.
Wobei ich muss sagen, ich war jetzt schon dreimal in Zürich und es hat mir jedes Mal sehr gut gefallen. Also ich fahre wahnsinnig gerne in die Schweiz. So ist der Ganze, muss ich sagen. Ich war zwar bisher immer nur in Zürich, aber wenn der Rest von der Schweiz auch so ist und da bin ich überzeugt davon, dann passt es.
Ich war auch schon mal in Wien, schon zweimal. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Und der Rest von Österreich ist genauso.
Jetzt drehen sich alle... Wiener Bürgermeister im Grab um. Wir haben so lange an unserem Spruch gearbeitet, Wien ist anders. Und dann kommt der Magister Lanzinger und sagt, Wien ist genau gleich. Der Slogan von Wien ist tatsächlich, Wien ist anders. Also ganz offiziell. Deswegen ist es besonders prekär, die Lage, in die du uns jetzt bringst.
Ja, aber es macht nichts.
Gehen wir doch einen Schritt weiter. Danke auf jeden Fall für das Loblied auf Neo und auf Kim. Und wir werden das verlinken und hoffen eben, dass dieses Experiment mit dem Verlag, also zwischen dir und dem Verlag, aufgeht und dass wir ein kleines bisschen dazu beitragen können.
Dankeschön, danke.
Das ist eine spezielle Form, Recht zu kommunizieren. Einmal über Fälle, über die Anwendung des Wissens sozusagen, schon mal als ersten Schritt, und dann aber auch noch den ganzen als Comic zu verpacken, mehr oder weniger, so in einem sehr grafischen, sehr optischen Bereich. Deswegen ist die nächste Frage, die passt irgendwie zu unserem Podcast. Na, wer hat sich denn das überlegt? Wie kommunizierst du allgemein Recht an der Uni in deinem Leben als Juristin?
Also ich denke, an der Uni ist es wichtig, dass man das Ganze mit Begeisterung rüberbringt und dass ich finde das auch wichtig, dass man immer einen Praxisbezug herstellt. Also ich finde, ich fand immer die Vorlesungen und Übungen am spannendsten, in denen dann der Dozent eben noch was erzählen konnte. Also so läuft das in der Praxis und auf das muss man aufpassen oder dann einfach einen Fall aus der Kanzlei erzählt. Also irgendwie jetzt haben wir, ich weiß doch nicht, unverwertbare Beweismittel und da war das und das und das und dann kann man sich das dann wirklich auch gut merken und das versuche ich zu verknüpfen, deshalb ist mir das auch wichtig, dass ich die Kanzlei noch nebenher habe, also ich habe da nicht besonders viele Fälle, aber ich finde das eine wirkliche Bereicherung und ich glaube, von dem profitieren auch die Studierenden. Dann was noch speziell ist an der ZHAW, dass wir da nach dem didaktischen Konzept dozieren, das Flipped Classroom. Also das so auf, also die Erstellung der Unterlagen ist ziemlich aufwendig und die Studierenden bereiten sich oder sollten das zumindest sich wirklich intensiv vorbereiten, also den Stoff sich schon zu Hause aneignen und dann diskutiert man dann sozusagen auf einer höheren Ebene. Also sie haben sozusagen dann das Einmaleins schon gelernt. Ja, also ich muss da nicht irgendwie mit dem Grundlegenden anfangen, sondern wir besprechen dann Bundesgerichtsentscheide, lösen Übungen und gehen so auf Spezifika, Unklarheiten ein. Und ich denke, das ist auch wirklich interessant, das so anzugehen. Also eine Herausforderung für die Studenten. Ich finde vor allem im ersten, zweiten Semester. Aber wenn sie sich dann mal auf das eingelassen haben, glaube ich, dass sie da viel mehr auch davon profitieren und viel mehr mitnehmen, als wenn sie sich einfach in die Lehrveranstaltung setzen und sich dann mal berieseln lassen und dann so ein bisschen was mitnehmen. Ja.
Darf ich da kurz einhaken? Gibt es dann so, bei uns sind es Vorlesungen, die sind sogar öffentlich zugänglich, also auch für Menschen, die nicht gerade als Student oder Studentin inskribiert sind an der Uni, die können einfach kommen und sich das anhören. Es ist sozusagen der Professor oder die Professorin, die ihr oder sein Buch quasi vorliest. Manchmal tatsächlich, es ist nur eine Lesung, manchmal ist es mit ein bisschen mehr Pep und Sing behaftet, je nach Vortragendem oder Vortragender. Gibt's das auch in Zürich jetzt einmal an deiner Uni so oder ist es rein Flipped Classroom?
Also jetzt an der ZHAW ist es rein Flipped Classroom. Man kann das dann natürlich als Dozent ein bisschen steuern, inwiefern man das dann wirklich strikte umsetzt. Ja, also wenn man das ganz strikt umsetzt, dann kann man ja reingehen und sagen, okay, den Stoff habt ihr gelernt, habt ihr jetzt noch Fragen? Nein, also dann ist alles klar. Aber das ist ja nicht die Idee, ja. Also man fängt dann so mit Fragen an und dann haben sie vielleicht keine und dann sagt, und dann stellt man selber eine und dann kommen dann schon Nachfragen, ja. Aber an der Uni selber in Zürich, an der ich studiert habe, also das klassische Konzept ist hier auch in der Schweiz nach wie so die Vorlesung. Obwohl ich sagen muss, als ich studiert habe, da gab es auch wirklich noch einige Professoren, die wirklich vorgelesen haben. Also da hatte ich auch im ersten oder was das zweite Semester, ich glaube erstes oder zweites Semester, saß ich in der Aula und dann sagte ein Professor, also ich lese sowieso nur mein Skript vor, sie die Hälfte soll bitte wieder gehen, weil für alle hat es eh keinen Platz. Das ist nicht mehr so, ja. Also auch an der Uni, also das kann sich kein Professor mehr leisten, ja. Also es ist nicht mehr im Sinne eines wirklichen Vorlesens, ja, also sondern man muss schon jetzt mehr bieten, ja. Also ich glaube, sonst kommen auch die Studenten nicht mehr, weil dann denken sie wirklich, dann lese ich das Buch einfach zu Hause selber, ja. Man muss da als Dozent schon einen Mehrwert bieten.
Ja, so sehe ich das auch. Es hat bei mir auch einige Vorlesungen, die wirklich bei dem Kern des Wortsinns geblieben sind, gegeben. Und da bin ich dann halt, ja, da geht man einmal hin, vielleicht ein zweites Mal, und dann merkt man, wie der Hase läuft und dann, ja, gibt es einen Grund länger, wach zu bleiben am Vorabend, wenn man nicht so bald aufstehen muss. Das ist cool. Wir haben jetzt schon ein bisschen die zweite, also die nächste Frage zur Rechtskommunikation auch behandelt, nämlich Tools. Aber die Kanäle sind vielleicht noch interessant. Verwendest du zum Beispiel selbst Instagram, um recht zu kommunizieren? Oder wie hast du dieses Wort Kanäle als Dozentin, als Lehrende verstanden?
Das habe ich mich eben, das wollte ich euch eigentlich noch fragen, was ihr da genau meint. Also ich kommuniziere jetzt nicht via Instagram. Ich mache jetzt auch keine Videoaufzeichnungen von den Vorlesungen in Anführungs- und Strichzeichen. Das möchten wir auch nicht an der ZH, wie wir mit einer Präsenzuni sein, weil da ja schon ein bisschen die Gefahr ist, dass man dann sozusagen allein in den Aufnahmeraum geht und alle schauen sich das dann von zu Hause an. Ja, also ist natürlich praktisch, wenn man mal fehlt, aber wenn dann eben alle zu Hause sitzen und man den Unterricht dann sozusagen einfach nur noch mit der Kamera führt, ist das auch nicht so spannend für den Dozenten. Und ich glaube, die Studenten profitieren da schlussendlich auch nicht so davon. Also ich fand das zum Beispiel gar nicht toll in der Corona-Zeit. Da hatte ich 2 Semester eine Vorlesung an der Universität Basel, Strafrecht besonderer Teil 1 und 2. Und das bestand dann darin, dass ich einfach 4 Stunden pro Woche in den Computer gesprochen habe. Ich habe die Studenten nicht gesehen, weil das zu viele waren. Deshalb mussten die den Bildschirm deaktivieren. Und dann konnte ich schon mal so fragen, was meint jemand, möchte sich jemand melden? Und dann haben sich immer so die zwei, drei gleichen gemeldet, die habe ich dann nur gehört, aber also das war nicht so prickelnd. Ja, da dachte ich, also wenn das jetzt so bleibt, dann weiß ich nicht, ob ich mir vielleicht besser einen anderen Beruf suche. Ja. Also ich finde den persönlichen Kontakt schon auch sehr wichtig. Ah, und was ich noch vergessen habe zu sagen, zurückzukommen auf das, was mir wichtig ist, welche Konzepte oder wie ich lehre. Ich denke, man muss auch immer, je länger man den Beruf schon macht, sich bewusst sein, dass die Studierenden ja im ersten Semester wirklich keine oder sehr wenig Ahnung haben. Und man neigt dann irgendwann dazu, das ist ja klar. Und dann kann es eben sein, dass man das dann zu kompliziert oder zu schnell vermittelt. Also da muss man sich immer wieder darauf zurückberufen, wie war das für mich eigentlich, was waren da meine Probleme. Und je älter man wird, desto mehr vergisst man das natürlich, was waren früher die Schwierigkeiten. Ja. Also deshalb finde ich es auch wichtig, dass man mit den Studierenden im Dialog ist, dass die dann in der Pause kommen können und sagen, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden etc., dass man da halt auch nicht so eine große Distanz hat, dass man sie immer noch abholen kann.
Das nur noch als Ergänzung. Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee und sehr wichtig auch. Ich habe das einmal, ich kann alles, was du gesagt hast, ich habe selbst da unterrichtet an der Uni und kann das genauso unterschreiben. Der Lernerfolg und der Lehrerfolg steht und fällt mit der Motivation des Vortragenden oder der Vortragenden. Das ist ganz klar, das ist nicht nur in der Volksschule so, sondern auch an der Uni. Und auch das sich zurückerinnern, was ist denn eigentlich schwierig gewesen für mich damals? Ich habe damals, als ich unterrichtet habe, das immer so gemacht, dass ich mir die Skripte, die ich mir selbst geschrieben habe als Student, immer dabei gehabt habe und sogar teilweise diese Skripte, diese Aufzeichnungen oder PDFs, die ich mir zusammengeschrieben habe, verwendet habe als Basis für meinen Vortrag oder als Basis für die Fälle, die ich gemacht habe, sodass es wirklich immer, dass ich immer gewusst habe, damals, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war unmöglich. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen haben das alle nicht verstanden gehabt und das haben wir immer wieder drüber gestolpert. Und so habe ich dann versucht, auch zu unterrichten und zu lehren. Und gesagt, das eine ist eh kein Problem, aber da, in der Klausur, in der Situation, wo man dann nachdenken muss, da wird es euch alle aufstellen. Und habe versucht, es so zu kommunizieren. Es ist mir teilweise gelungen und teilweise gar nicht gelungen. Leider. Was immer so erstaunlich war, weil man ja so, also ich war schon sehr bemüht und war mit sehr viel Eifer dabei und mit Leidenschaft. Ich habe sehr, sehr gerne unterrichtet. Und dann war es umso trauriger, wenn das nicht angekommen ist bei vielen.
man sieht das ja dann auch an den Gesichtern, ne? Also da erklärt man was und wenn sie alle dann schon mit den Augen einen groß anschauen, dann merkt man, ah, okay, jetzt ist es noch nicht angekommen. Da muss man es irgendwie nochmal anders probieren, ja.
Aber ich kenne das, möchte ich sagen, auch jetzt aus der Praxis sehr stark. Also auch von der Lehre, die ich früher gehabt habe, aber jetzt nicht mehr so viel habe. Aber aus der Praxis, also gerade im Strafrecht, ist es manchmal sehr notwendig, zumindest bei mir, komplexe Dinge, die für mich vollkommen klar sind, jemanden, der damit keinerlei Erfahrung hat, zu vermitteln oder zu besprechen. Und das ist für mich oft eine Herausforderung, wo dann auch meine Mandanten sagen, was meinen Sie jetzt genau? Und können Sie mir das nur mal erklären? Und wo ich dann auch immer sehe, okay, das muss anders gehen. Also das ist schon, ist eine Herausforderung manchmal, muss man sagen. Weil wir ja nicht unbedingt dazu erzogen oder ausgebildet wurden, dass wir einfach sprechen. Zumindest ist das in Österreich so. Also als Jurist muss man kompliziert sprechen, das ist ganz wichtig.
Ja, das stimmt. Aber das mit den Klienten, das ist auch eine große Schwierigkeit, oder? Also wenn gar keine juristischen Kenntnisse da sind und dann eben das so runterzubrechen, dass die das verstehen, aber man dann auch nicht so viel weglässt, dass dann ist das Essentielle einfach nicht mehr vermittelt wird. Das ist doch auch, finde ich, eine andere Art nochmal von Herausforderung, ja. Aber auch sehr spannend.
Das ist auch die Begegnung auf Augenhöhe ein bisschen. Sowohl bei Mandanten als auch bei Studierenden oder vielleicht sogar im Leben. Ist ein bisschen, ich bin jetzt Schauspieler und es ist meine Aufgabe, mich in die Situation anderer Menschen zu versetzen. Deswegen ist es sehr cool, dass wir das auch sprechen. Ich hoffe, das hören viele Menschen da draußen. Gehen wir, glaube ich, jetzt auch in Anbetracht der Zeit zur vorletzten Frage. Was bräuchte es, deiner Ansicht nach, in der Ausbildung, um noch besser auf die Juristerei vorbereiten zu können? Also vor allem jetzt Studierende.
Schwierige Frage. Also eigentlich finde ich die Ausbildung schon sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin der Ansicht, dass man gewisse Grundkenntnisse einfach langsam erlernen muss, das braucht mehrere Semester, bis man dann sozusagen auch mal in die Praxis eintauchen kann. Also ich glaube nicht, dass das jetzt sinnvoll ist, wenn man da sozusagen irgendwie so in einem dualen System einen Tag an der Uni und schon 4 Tage in der Kanzlei. Ich glaube, dann fehlt einfach das Gerüst. Also von daher denke ich, ist das eigentlich ganz gut aufgebaut, dass man das erstmal solide erlernt. Natürlich mit spannenden Dozenten, motivierten Dozenten und dann, wenn man eben gewisse Grundkenntnisse hat und das braucht einfach seine Zeit, dass man dann den Schritt in die Praxis macht. Also ich denke, es ist nicht sinnvoll, den Schritt in die Praxis sozusagen zu früh zu machen, weil dann einfach zu viele Lücken da sind, weil so einfach ist es ja auch nicht, ja. Und gerade im Strafrecht merke ich jetzt, dass ich zum Beispiel allgemeiner Teil Strafgesetzbuch gewinnt man ja eigentlich viele Fälle, ja. Also wenn man das gut beherrscht, dass man dann da sagen kann, ja, aber das ist doch jetzt gar kein Vorsatz, das ist ja erst nachher hat er diesen Vorsatz gefasst, das ist ja irrelevant oder Subsequenz und all diese Sachen. Und ich meine, die muss man ja wissen, die muss man erlernen. Und von daher denke ich eigentlich, die Ausbildung ist schon sehr gut, ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Österreich?
Bei uns ist die Ausbildung oft, zumindest meiner Beobachtung nach, etwas theoretisch gewesen im Nachhinein betrachtet. Also gerade in der Prozessordnung, also sowohl Strafprozess wie auch Zivilprozess, hätte man mehr Praxis oder mehr Bezug gewünscht, weil das ist einfach sonst irgendein Konstrukt, wo man nichts damit anfangen kann. Was generell bin ich an sich, also zumindest von der Universität Linz, auch sehr überzeugt, einfach weil es uns in die Lage versetzt, das System dahinter zu begreifen, also das Gesetzessystem. Und eigentlich ich sehr viele Gesetze heute täglich anwende, die ich in der Universität nicht gelernt habe, wo es mir aber aufgrund der Ausbildung möglich war, diese wahnsinnig schnell zu erfassen. Also man lest ein Gesetz durch, man weiß ungefähr, wo was steht, vom Aufbau her und so weiter. Das ist sehr praktisch, also das Legistische sozusagen ein bisschen. Die Praxis, also das, was so zwischen den Paragraphen quasi steht, die Praxis, das, was man mit Leben befüllt, das ist Learning by Doing. Also das, was ich glaube, dass an der Universität auf die Praxis nur zu einem gewissen Grad auch vorbereiten kann. Also auch wenn man jetzt irgendwelche Praktika macht und Law Clinics und was weiß ich, die Praxis, wenn man dann einmal, also auch jetzt, damit beende ich dann meinen Monolog, wenn man dann wirklich einmal dort steht, als Jurist, als ausgebildeter Rechtsanwalt, als Rechtsanwältin bei Gericht und aktiv in der Situation Entscheidungen treffen muss, das ist eine Situation, die macht man irgendwann einmal zum ersten Mal. Und ich glaube, so soll es auch sein.
Ja, das sehe ich ähnlich. Aber jetzt, was du sagst, also was ich finde, in der Schweiz kommt ein bisschen zu kurz, was jetzt das Strafrecht betrifft, ist eigentlich das Prozessrecht. Also man beschäftigt sich eigentlich mehrere Semester mit AT1, AT2, BT1, BT2 und dann kommt ein Semester Vorlesung Strafprozessrecht. Und also ich meine, das ist ja wahnsinnig wichtig, das Strafprozessrecht. Ja, und da hat man dann eigentlich nur wirklich Grundkenntnisse. Also das noch ein bisschen auszubauen, denke ich, würde auf die Praxis schon besser vorbereiten. Aber wie du richtig sagst, also ich meine, man hat ja fast jedes Gesetz hat ja irgendwelche Strafbestimmungen noch am Schluss dranhängen. Ich meine, das kann man ja nicht alles lernen an der Uni, sondern an der Uni muss man lernen, eben die Gesetze zu verstehen und zu erfassen und diese Denkschulung, das ist ja, das Jurastudium ist ja eigentlich eine Denkschulung, vor allem strukturiert denken zu lernen und so vorzugehen, ja. Das ist ja eigentlich alles und das macht man einfach anhand von verschiedenen Inhalten.
Das Jurastudium ist eine Denkschulung. Es ist so großartig. Ich war schon so ein bisschen jetzt in freudiger Erwartung auf so einen Satz, weil bis jetzt war es wirklich so, dass alle unsere Gäste so einen fixen Bringer gebracht haben, der so als der Satz der Episode mehr oder weniger drüber stehen kann, Tagline, Logline. Und ich glaube, das war jetzt deiner, liebe Sonja. Das ist richtig cool. Das Jurastudium ist eine Denkschulung. Und es ist so spannend, weil ich sage immer zu den Leuten, Jus, die österreichischen Rechtswissenschaften, ist ein Sprachstudium. Wir lernen so anders zu sprechen, nicht nur das aktive Tun, sondern auch die Sprache zu verstehen, die Systematik, die Grammatik zu verstehen, aber eben nicht nur von einem Satz oder einem Paragraphen oder einer Gesetzesbestimmung, sondern eben als großes Ganzes. Und da ist die Ergänzung, die du jetzt gesagt hast, als Denkschulung großartig. Super. Applaus, Applaus. Finde ich sehr gut. Und jetzt haben wir es uns auch verdient, dass wir zurückkommen können auf unseren Fragenkatalog, eine letzte Abschlussfrage zu stellen. Wir haben über die Filme, die so hängen bleiben, Fifth Element, Matrix und so gesprochen, aber jetzt gibt es natürlich auch noch die Frage, was ist denn dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie? Gibt es eine, die du immer wieder schauen kannst, Serien oder einen Film, wo du es einfach so dein Happy Place, wo du hingehen kannst und eine schöne Zeit hast?
Also ich schaue eigentlich sehr gerne Serien und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe die Lieblingsserie, aber ich schaue auch Serien gern zweimal, weil beim zweiten Mal mir dann eben mehr auffällt und ich das auch ein bisschen entspannter finde, weil ich schon weiß, was alles passiert und ich muss da nicht mehr so aufgeregt sein, ja, und mich so ein bisschen auf die Details konzentrieren kann. Und jetzt habe ich zum Beispiel das zweite Mal Better Call Saul gesehen. Also das ist ja dieser Spin-off von Breaking Bad. Den finde ich wirklich auch ganz lustig mit diesem schrägen Anwalt, der immer sich kriminell verhält. Also das ist wirklich witzig, ja. Ja, also das fällt mir jetzt spontan ein, weil ich das jetzt gerade nochmal gesehen habe.
Ja, ja, super. Bob Odenkirk ist ja ein großartiger Schauspieler, der mehr als verdient so eine großartige Rolle bekommen hat.
Ja.
Das freut mich sehr. Es stimmt, auch schon in Breaking Bad wirklich ein super Charakter war und das sehr gut ergänzt hat, das Ensemble. Finde ich großartig. Better Call Saul. Saul Goodman. Und ich finde es auch großartig, dass ihr in der Schweiz Serien sagt und Details. Das ist
was sagt denn anders. Hier?
Serie.
Aha, ja, okay.
Die Serien und die Details. Es ist spannend. Das sind die kleinen Sprachunterschiede, die dieses Gespräch mit dir heute sehr auflockern und mich zum Schmunzeln bringen. Das finde ich sehr schön. Und es ist so gut, weil es nichts ist, das man sehen muss, sondern einfach nur hören kann. Und das passt für einen Podcast ja wunderbar. Ganz wunderbar. Sonja, gibt's etwas, das du noch nicht gesagt hast, das aber noch raus möchte aus dir? Irgendwie eine, wo du dich vorbereitet hast, was wir jetzt ausgelassen haben oder
nee, was du also allgemein ich fand das möchtest? Gespräch mit euch sehr spannend. Wenn ihr mal wieder in Zürich seid, meldet euch bitte. Dann würde ich gerne mal mit euch einen Kaffee trinken. Ich bin auch sehr interessiert am österreichischen Recht, Strafrecht und habe da an der Uni auch sehr wenig erfahren und auch in der Praxis wenig bis keine Berührungspunkte. Also dieser Austausch ist sehr bereichernd und interessant und ich würde mich sehr freuen. Ja.
Ich glaube, Sonja, wir telefonieren einfach mal wieder. Und dann unterhalten wir uns übers Rechtsanwaltsein oder so. Und
gerne. Wie gesagt,
ich war sicher nicht das letzte Mal in Zürich oder generell in der Schweiz und dann suchen wir dich gerne heim oder ich suche dich heim, weil
ja, muss jetzt auch noch,
der Max dabei ist, eine, such du mit heim.
Ich muss jetzt auch noch ganz kurz was loswerden. Ich habe eine Freundin in der Schweiz, weil du jetzt auch zuerst Sonja angesprochen hast, dass Corona war und die war für die Künstler, für Schauspieler ja auch nicht gerade glorreich diese Zeit. Hat irgendwie nichts tun dürfen, können, sollen. Und ich habe da die Susanne kennengelernt in der Schweiz und dann haben wir gemeinsam Lesungen gemacht. Sie, dort wo sie war, in der Schweiz und ich in Österreich und haben da bei einer Kulturinitiative, die Kulturquarantäne geheißen hat, gemeinsam gelesen, meistens übers Kranksein, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann ich habe regelmäßig Kontakt mit der Susanne, habe sie aber noch nie persönlich kennengelernt, also in echt. Ich habe sie noch nie umarmt und kenne sie nur digital und das finde ich sehr spannend, weil die gibt mir auch so einen kleinen Einblick immer in die Schweiz sozusagen. Das ist mein Berührungspunkt und ich finde es einfach spannend, dass ich die nicht kenne.
Ja, dann wird es eine Zeit, oder?
Ja, es wird wirklich Zeit.
Die Susanne hört ist dann das. Auch aus Zürich, oder?
Die ist in der Nähe von Basel.
Ah, okay, ja. Ja. Ja gut, aber das ist ja, die Schweiz ist ja klein, das ist ja alles nicht weit auseinander. Ja,
ja.
Genau. Ja, super. Dann Sonja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei deiner 80-Stunden-Woche als Rechtsanwältin, als Vortragende, als Lehrende.
Ich danke euch.
Und als Buchautorin Neo und Kim, Strafrechtsfälle in Comicform. Das war unser Aufhänger und es hat sich ein wunderschönes Gespräch ergeben, in dem wir alle gelernt haben, dass das Jurastudium eine Denkschulung ist. Das ist großartig. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Fragen für die rechtliche Einordnung von vielen strafrechtlichen Problemen, die ich ja nicht habe oder dir überlasse. Und lieber Michael Drachentöter Grasecker, danke, dass du uns wieder aufgezeichnet hast, uns technisch unterstützt. Deine Zeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich sehr bereichert, heute mit dir sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
Ich danke euch. Vielen Dank.